Seit du Schaumer nutzt, fühlt sich dein Haar viel kräftiger an.
Wundervoll. Ist super, ich habe jetzt dafür gesorgt,
dass Mike meint, Lukas hätte sich so einen Kinderfilter, so einen Insta-Kinderfilter drüber gelegt, weil er so jugendlich aussieht.
Voll.
Ja, das kann echt gut sein.
Ich kann dazu nur schweigen, weil mir tut alles noch weh von der OP. Kann ich mir richtig lächeln. Guck mal, ist genial. Ich habe das jetzt so gemacht wie die Kollegen bei Gemischtes Hack. Wir können uns jetzt endlich sehen.
Ja.
Also ich sehe euch, ihr seht mich.
Ja.
Aber es ist so eingestellt, dass ich wieder nur Mike sehe.
Ist es schon wieder so? Wie schade. Wie ausgesprochen schade.
Ja, gut, jetzt sehe ich nur Micky. Das jetzt ist
siehst
besser.
Du nur, siehste.
Ja.
Ja, komm.
Das muss jetzt immer so gedreht werden. Wer gerade spricht.
Du sitzt da so ein bisschen wie Richard Nixon in den Simpsons, wo dann nur das Gehirn in so einer Nährstofflösung, der Kopf in so einer Nährstofflösung ist.
Wie Crane bei Shredder.
Ja, genau.
Um die Profis, Tony Curtis, Roger Moore zu zitieren, wir sollten uns einen Menschen halten, der den Computer hin und her schwenkt, je nachdem, wer gerade redet.
Das finde ich gut.
Hervorragend.
In diesem Fall war es ein Mensch, der die Geldscheine aufsammelt.
Das fand ich fantastisch. Oder? Ja? Sehr gut, sehr gut.
Lasst uns einen Menschen halten, der die Geldscheine.
Aber du meinst nicht die Profis, sondern die zwei.
Die zwei, genau. Die meine ich, ja. Entschuldigung.
Richtige,
die Profis waren ja die MI6.
Genau, richtige Boomer-Unterhaltung,
ja.
Wo natürlich keiner unter 30 weiß im Ansatz, wovon wir da reden jetzt.
Absolut.
Ich wollte dich ja heute auch vorstellen, Micky Beisenherz, als den alten weißen Cis-Mann, von Fußball MML.
Das ist richtig. Das ist ja total richtig. Wenn da nicht drei alte weiße Cis-Männer wären, wäre das ja auch ein Distinktionsmerkmal. Aber das ist ja
und da du dir eine Dose gerade aufgemacht hast, bist du eigentlich der Cis-Mann. Cis. Ich fange den Witz
mal an. Ich weiß auch nicht, wie ich diese. Pass auf, ich kann diese Sendung nur noch durch eine Anekdote.
Der Zischmann! Der weiße Zischmann!
Ach, der Zischmann! Pass auf, Mike, weil ich ja Betreuungsgeld bekomme für diese Sendung, hast du die Chance, den Witz nochmal zu machen. Warte, alles auf Anfang.
Nein, auf keinen Fall.
Sie hören Radio 1, hier sind wir bei den Profis.
Ja.
Und jetzt kommt der Morning Gag mit Mike Nöcker. Ich muss euch noch ganz kurz erzählen, ich bin gestern von der Lesung aus Dresden zurück nach Berlin gefahren und mir ist was Wunderbares, etwas so Wunderbares, das wunderbare Ostdeutschland ist mir begegnet in der Bahn.
Ja.
Der Schaffner hatte auf seinem Namenstag zu stehen M. Müller. Und ich sage, witzig, heißen Sie dann zufällig auch Michael? Ja, wieso denn? Naja, wegen unserem regierenden Bürgermeister in Berlin.
Ja.
Nee, Michael.
Oh mein Gott, aber natürlich M-E-I-K-E-L, das ist ja wohl
ja, wahrscheinlich,
klar.
Aber,
ja, klar.
Aber es war viel schöner, weil das so Neverland-mäßig ausgesprochen hat.
Michael, mein Gott. Okay, naja.
Eigentlich sollte man hier, finde ich, an dieser Stelle auch anbieten, eine wirklich günstige Versicherung gegen schlechte Witze.
Ja.
Ja?
Da ist aber in deinem Falle die Prämie verdammt hoch.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber in diesem Fall, wir sind mittlerweile bei unserer beliebten Rubrik Werbung angekommen. In diesem Fall können wir nur, Stand jetzt, anbieten, günstigste, vielleicht sogar die günstigste Autoversicherung, Hook24.
Ja.
Es ist nämlich wieder Herbst, es ist ja auch Winterzeit jetzt mittlerweile.
Das ist richtig.
Jetlag des kleinen Mannes.
Ja.
Ne?
Ja.
Muss man sagen. Wir haben natürlich auch heute wieder unseren großartigen Partner Hook24 mit dabei, digital einfach günstiger. Das ist die Versicherung, die so günstig ist, dass sie noch nicht mal einen Gutschein, also es ist nicht mal mehr in dem Geld für das,
ist
was man
drin.
Ist kein Gutscheincode
so
mehr drin.
Ist schon so knapp genäht alles, dass sie sagen, sorry, aber Gutschein ist nicht mehr drin.
Geht leider nicht.
Ja.
Aber es ist ja Herbst und man kann eben noch bis zum 30. November, wenn man das Gefühl hat, Mensch, meine alte Autoversicherung ist ganz schön teuer, kann man sie noch kündigen und dann zu wirklich top günstigen Konditionen bei Hook24 einsteigen. Einfach mal auf hook24.de gehen und dementsprechend mal vergleichen, welche denn jetzt hier, kann man ja mal gucken, ob man nicht ein paar Euro sparen kann.
Ja.
So, der Winter wird hart. Insofern kann man jeden Euro gebrauchen.
Es droht Unheil. So, der Winter wird hart, es droht Unheil und seine Heimsuchung. So.
Hook24 digital, einfach günstiger. Unser Partner heute bei Fußball MML.
So.
Ja. Ich habe übrigens wegen Versicherung gegen schlechte Witze, ich habe ja aus der Community heraus auf Twitter ein Witzeverbot auferlegt bekommen.
Ja.
Und daran werde ich mich jetzt nach Möglichkeit halten. Ich verabschiede mich aber mit Folgendem. In die Witzepause kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Entschuldigung, ich habe da immer so einen Druck. ich muss immer Witze erzählen. Sagt der Arzt, mein Herr, da können wir nichts machen, Sie haben Markuskrebs.
Oh. Ja, okay.
Kann man den
ja
gelten lassen?
Ja, ja, doch, ich muss sagen.
Eigentlich ist schlecht ist er nicht.
Fein gearbeitet, muss man sagen. So, fein gearbeitet.
Handwerklich sauber, oder?
Handwerklich absolut sauber, so. Da gibt's nichts.
Handwerklich sauber, das ist ein Top-Übergang zu Schalke 04. Aber vorher sagen wir ganz kurz unser beliebtes Kommando an dieser Stelle. Musik bitte. Und damit begrüße ich zu einer neuen Folge Fußball MML, der Podcast der Herzen, der dich durch den harten Winter führt, zusammen mit Micky Beisenherz.
Jürgen, ich weiß, wie das ist.
Guten Morgen.
Wir haben ihn sowas von im Visier und werden ihm genau auf die Finger schauen. Lukas Vogelsang.
Willkommen. Und hier ist der Mann, der wie immer, bei dem wieder immer alle Fäden zusammenlaufen. Er ist das tapfere Schneiderlein von uns Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Solange du nicht sagst, wo alle Fehler zusammenlaufen, bin ich.
Hier ist der Mann, bei dem alle Fehler zusammenlaufen. Hier ist Mike Nöcker.
So. Also. Ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall als allererstes, wollen wir als allererstes über das Derby reden?
Können wir gerne machen, ja.
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 Ich hab's mir. Es ist, man muss ja doch mal auf unseren sagenumwobenen Auftritt bei TikTok hinweisen. Es ist die Mischung aus unseren beiden Tipps geworden. Wir konnten uns nicht einigen, wird's ein 8-0? Oder kann Schalke vielleicht doch was reißen? Es wurde dann so, die Dortmunder waren absolut feldüberlegen, aber sie haben Gnade vor Rechter gehen lassen und sie haben dann doch nur 3 Tore geschossen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Und Schalke, muss man mal sagen, so langsam am Rande der Egalität, ne? Also,
ja. Ja.
Also egaler, sind ja noch nicht mal Fans ins Stadion.
Ja, also ich glaube, es gibt nur eine Person, die derzeit, die weniger zu tun hat derzeit, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer. So, da ist noch weniger Beschäftigung. So, ja. Der Birki hatte ja gar nichts zu tun.
Nee.
Der stand da und dachte ja, jetzt darf ich ins Tor und darf trotzdem nicht spielen. Was ist das denn für ein Scheiß? So. Also es ist im Grunde genommen sehr typisch Dortmund, ne? Licht und Schatten. Du hast die Champions League, das ist wirklich also blamabel. Und dann hast du das Derby, das insofern, also was die emotionale Aufladung angeht, den Titel natürlich nicht verdient. Da ist dann Borussia wirklich absolut überlegen und auch sehr, sehr souverän. Und dann gibt es dort Passagen, die wahnsinnig viel Freude machen. Es ist natürlich immer toll zu sehen, wie sich dann Haaland so durchtankt, ne? Also mehr noch als die feine Technik, die mitunter ja auch dann zum Tragen gekommen ist, liebe ich es, wenn der so lostankt, den zu sehen, wie der dann so losbüffelt, das macht halt einfach total Bock.
Aber könnt ihr euch noch, als wir früher ferngesteuerte Autos hatten, ne? Hat man doch, wenn man richtig Gas geben wollte, dann ist man doch so ein bisschen irgendwie so rumgedaddelt und hat versucht, so das Auto so einigermaßen gerade hinzustellen.
Ja. Damit wie bei den Profis damals.
Genau, damit man einfach Vollgas geben konnte.
Ja.
Auf gerader Strecke.
Ja. Ja.
So ungefähr war das Tor von Haaland.
Ja.
Der ja, wenn ihr euch dran erinnert, so ein bisschen mit Sancho, der wusste auch nicht so ganz genau, Haaland wusste nicht so ganz genau, wohin.
Ja.
Und dann hat er sich irgendwie nach rechts gedreht, nach links gedreht, nochmal eine kleine Pirouette gelaufen.
Ja.
Hat dann den Ball zu Sancho gegeben.
Genau.
Und hat einfach Fahrt aufgenommen.
Genau.
Und dass das möglich ist in einem Bundesligaspiel aus einer solchen Situation heraus, spricht nicht unbedingt für Schalke 04.
Das ist absolut korrekt, ja. Das Einzige, was ich einschieben muss, ist, ich habe keine Erfahrung mit solchen ferngesteuerten Autos, weil ich von meinem Onkel Franz immer die Scheißdinger mit Kabel gekriegt habe.
Oh, scheiße.
Ich musste also immer hinterherlaufen. Ja, das ist bitter, einfach bitter.
Ja, das tut mir leid für dich.
Ja.
Das erklärt einiges.
Ja, das erklärt. Deswegen habe ich mir dann einfach später als Kompensationsleistung im Erwachsenenleben 48 Autos gekauft.
Genau.
So.
Bist du eigentlich schon bei Hook 24? Ich meine, für dich wäre das doch richtig. Da kannst du doch eine vierköpfige Familie von
ernähren. Ich brauche hier so eine Flottenversicherung. So, was ist mit guck mal, Lukas guckt da so ein bisschen apathisch in der Gegend rum. Es ist vielleicht einfach nur eine sehr gute Favre-Parodie, was er da macht.
ich habe gerade von unserem Techniker eine SMS bekommen, dass ich auf meiner Audacity-Spur oder auch sonst im Clean, ich bin nicht richtig zu hören. Das wurde mir gerade gesagt.
Verstehe.
Deswegen muss ich kurz mal gucken, wie wir das noch bereinigen können.
Weil du warst wirklich ungewöhnlich still. Also es ist auch für MML-Hörer ein absolut verstörender Moment, wenn einer von uns 3 Sätze am Stück sagt, ohne dass du da reinbrüllst mit, warte mal, ich habe hier noch einen. Und da war klar, da stimmt was nicht.
Aber dass Dinge in einem Bundesligaspiel nicht möglich sein sollen, sieht man ja die ganze Zeit beim FC Bayern, was dann eben doch möglich ist, wenn nämlich Lewandowski gegen den ungefähr 5 Jahre älteren Hasebe eigentlich so frei zum Spielen kommt wie in der ganzen Saison nicht. Also auch Frankfurt hat ja Möglichkeiten geschafft für die Bayern, die Schalke eben auch geschaffen hat für Haaland oder eben Hummels oder bei der wunderbaren Vorarbeit von Guerrero vor dem Treffer von Akanji. Ja. Also das ist einfach, das ist dann im Moment dann wirklich bei Schalke gegen Dortmund eine Zweiklassengesellschaft. Was bei Hamburg, was bei Frankfurt gegen Bayern passiert ist, weiß ich nicht. Das war dann einfach ein kollektiver Blackout gegenüber Lewandowski. Oder Lewandowski ist tatsächlich so gut. Aber dass wir im Moment...
Nein, das glaube ich nicht.
Was?
Dass der Lewandowski so ist.
Aber dass wir im Moment Dinge haben, wo wir sagen, das war doch früher in einem Bundesligaspiel gar nicht möglich, häuft sich ja, weil man so oft ein Mismatch hat im Moment. Also ja. Lewandowski gegen die meisten Verteidiger ist ein Mismatch und Haaland eben auch. Also das... Da, die sind halt beide sehr an guten Tagen sehr, sehr schwer zu verteidigen.
Ja, vielleicht erleben wir jetzt dann auch die dramatischen Auswirkungen, zu denen es dann kommt, wenn einem Stadion das Publikum fehlt, dass du individuelle Schwächen nicht mehr so gut ausgleichen kannst, weil dich die Fans nochmal nach vorne pushen. Dass also im Grunde genommen der Kipppunkt schneller erreicht ist. Da, wo eine Eintracht, da wo ein FC Schalke beim Stand von 0-2 sich vielleicht von den eigenen Fans nochmal dazu treiben lässt, das Ruder schneller rumreißen zu wollen, nicht zu können, aber zu wollen. Diese Situation entsteht jetzt einfach aufgrund der mangelnden Fans vielleicht immer seltener. So, das erleben wir jetzt, dass also im Grunde genommen der dramatische Absturz, egal ob sich das jetzt in Ziffern so bemessen lässt oder in der Spielweise, aber dass dieser Punkt halt einfach schneller erreicht ist, dass eine Mannschaft mal in sich zusammenfällt und sich dann auch nicht mehr aufrichten lässt, weil das jetzt im Zweifel ja nur noch der Trainer machen könnte oder halt eben zwei, drei Mitspieler, die dann aber in sich genommen schneller aufgeben und sagen, komm, fuck it, dann war's das hier halt einfach.
Ich glaube auch, dass die Schalker sich zurücksehen an dem Moment, wo die Kurve sie nach der Niederlage zu sich an den Zaun zitiert hat und gesagt, komm hier, wir nehmen dir die Kapitänsbinde weg und du darfst auch nicht auf Schalke spielen und komm, geh im See. Also ich glaube, die Schalker-Spieler sehnen sich nach Publikum. Ich stelle mir aber gerade vor, überleg mal, dieser eine versprengte Schalker, der es geschafft hat, mit dem Trikot in den Signal Iduna Park zu kommen, holt die so ran. Sag ich, Männer, komm her jetzt, du gibst die Binde ab. Und so, dieser eine, zu dem müssen sie dann antanzen und zum Rapport. Das hätte ich gern gesehen. So 15 Schalker und der Trainer vor diesem einen, Der ins Stadion gekommen ist.
Ja, die können alle, also der Schalker weniger, aber die Dortmunder können alle froh sein, dass sie das noch haben miterleben dürfen. Denn ich glaube, in den nächsten 2-3 Wochen wird das Thema Fans in Stadien und zwar aus reiner Symbolpolitik dann auch wieder vom Tisch sein. Übrigens jetzt mal die unbequeme Meinung. Ich habe, als ich die Bundesliga-Konferenz geguckt habe, da wurde ja dann durch mehrere Stadien geschwenkt. Teilweise waren sie komplett leer, teilweise waren sie ausgesprochen sporadisch gefüllt. Und auch da wieder, ne, Symbolik ist in unseren Zeiten ja so wahnsinnig wichtig und dieses Gefühl von, warum dürfen die und warum dürfen wir nicht. Gesetzt den Fall, dass die Leute dort aber infektionsgeschützt hinkommen, sehe ich wirklich keinen Grund, warum nicht mehr Fans im Stadion sitzen, weil die so weit auseinander saßen und es so wenige Leute waren, dass ich es durchaus für vertretbar halte tatsächlich, dass dort in einigen Stadien sogar mehr Leute sitzen als so wenige, weil du das, also ich weiß, dass das immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn du woanders dicht machst und in einem Fußballstadion, wo es nur um Fußball geht, sitzen so viele Leute. Aber wenn man es nüchtern und sachlich betrachtet, was den reinen Infektionsschutz und die Infektionsgefahr angeht, kannst du natürlich auch mehr Leute ins Stadion setzen. Also das ist meines Erachtens mit meiner wirklich totalen Laienexpertise, aber man hat ja in den letzten Monaten ja auch ein bisschen was dazugelernt, ist das total vertretbar. Und es geht nur darum, dass man natürlich sagt, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du aber nur deshalb nicht machen, weil es heißt, warum macht der Laden dicht und warum dürfen wir dies nicht? Aber wenn es darum geht, dass Leute im Freien draußen, das ist ja, also... Deswegen ist ja eine Demo mit 2000 Volltrotteln, die Corona leugnen draußen im Freien, meines Erachtens auch wesentlich ungefährlicher, jetzt mal völlig frei von der Ideologie, als 600 Leute, die im Keller eine Fetischparty feiern. So.
Aber möglicherweise ist die Fetischparty ein bisschen aufregender.
Das ist übrigens auch schon das typisch 2020. Ne? So weit sind wir in diesem Jahr gekommen, dass ausgerechnet auf einer Fetischparty die Leute sich weigern, eine Maske zu tragen. Das finde ich auch irgendwie. Das ist auch aber, sehr typisch für dieses
aber
Jahr.
Aber man muss mal sagen, also ich bin voll bei dir, was das Thema Stadien und draußen sein und so weiter und so fort angeht. Aber erklär mal den Eltern von Schülern,
ja,
dass wenn ein Spieler in einer Mannschaft Corona hat, der einfach zu Hause bleiben muss und der Rest einfach zur Schule, beziehungsweise eben nicht zur Schule, sondern zum Mannschaftstraining
gehen darf. Viele von denen sind ja nie zur Schule gegangen.
Während es ja durchaus Fälle gibt, wo es einen einzigen Schüler in einer Klasse gibt, der Corona hat. Ja. Alle anderen lassen sich testen, haben kein Corona, müssen aber trotzdem 14 Tage zu Hause bleiben. Also das sind manchmal irgendwie so Sachen, wo man denkt,
Ist halt der organisatorische Schwachsinn, den du halt entweder den du im Föderalismus oder den du auch im Binnenföderalismus der einzelnen Bundesländer oder Kommunen immer wieder hast, wo du dir an den Kopf packst und einfach merkst, das ist einfach schlecht organisiert und es ist nicht sinnvoll. Und das ist ja eh das große Problem, was wir in den nächsten Monaten noch haben werden, ist weniger die Vernunftbegabung der Leute, sondern dass halt viele Maßnahmen nicht ausbalanciert sind. Und da kriegst du natürlich das Akzeptanzproblem. Und der Fußball hat insofern nur das Problem, dass er halt der Sport ist, in dem Millionen verdient werden und dass er dann doch dass er nicht systemrelevant ist und dass die Leute natürlich immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wieso dürfen die das und wir nicht?
Das Interessante ist ja, dass sie auf den Fußball zeigen, da wo es läuft, da wo seit 6 Monaten ein sehr vernünftiges Hygienekonzept stattfindet, wo es noch nicht einen einzigen Superspreader-Event und sonst was gegeben hat. Man zeigt immer auf den Fußball, statt auf die anderen Dinge, die nicht funktionieren, zu zeigen. Aber das ist wahrscheinlich so in der Natur der Sache, dass man ihr erstmal sagt, hier scheißen Millionäre, die haben eine bessere...
Es geht ja immer um das, warum die und warum nicht wir? Ja. Und fair ist es eh nie, aber ich glaube, da gibt es andere. Also nochmal, ne? Bundesliga-Stadien, in denen irgendwie die Leute teilweise 5 Meter auseinandersetzen, bisschen unter der Voraussetzung, dass sie dorthin kommen nicht vollgequetscht in der U- oder S-Bahn oder im Bus sind, ist das eigentlich nicht wirklich ernsthaft zu begründen, warum da nicht mehr Leute sitzen. So.
Aber ich glaube, dass das schon der entscheidende Faktor oder der entscheidende Satz ist. Also wie kommst du dahin? Also wie machen sich zum Beispiel in Berlin dann doch 10.000 Menschen auf den Weg ins Olympiastadion?
Genau.
Mit der Infrastruktur, die es da gibt. Und die meisten kommen eben nicht mit dem Auto. Also ich habe ja letztes Mal erzählt von meiner Erfahrung beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, diese Zweitliga-Erfahrung, die wir da hatten, dass wir direkt vor den Olympischen Ringen parken konnten. Das war ja ganz nett, aber da passen ja auch nur 500 Autos hin. Ja, und dann hast du natürlich die anderen Parkplätze, aber die meisten kommen natürlich mit U- oder S-Bahn. Und wenn du dann plötzlich ein gesondertes Aufkommen von 7.000 oder 10.000 Leuten hast, ist es schwierig. Ich bin aber vollkommen bei dir, selbst aus der Sicht des Künstlers. Also ich höre ja zum Beispiel hier den Kollegen Sumuncu ab und zu im RBB, der sagt ja immer, er als Gladbach-Fan findet das Wahnsinn, dass das beim Fußball geht und bei uns Künstlern geht das nicht. Mhm. Also die Kunst muss verzichten, das Kabarett muss verzichten, jede Lesung, wir kennen das ja auch. Unsere Live-Auftritte, wir hätten in der Jahrhunderthalle 10.000 Tickets verkaufen können, jetzt können 200 Leute.
Das muss doch für jemanden wie Serdar mal wieder möglich sein, in einem Theater zu sagen, verpiss dich ins Behindertenheim, du Jude. Ne? Da müssen noch mehr Leute, in den Genuss solcher Auftritte kommen, als jetzt nur irgendwie 30.
Aber es geht ja um die grundsätzliche Haltung. Ich habe jetzt
Corona?
Bitte?
Meinst du, es liegt an Corona?
Vermutlich.
Ja.
Ich hatte am Wochenende ich hatte ja die letzte Lesung mit Was wollen die denn hier? Und wir waren im Kulturpalast in Dresden, da passen 1.500 Leute rein. Und letztes Jahr hatten wir den nahezu ausverkauft, bevor das dann alles verlegt wurde. Und jetzt durften 150 rein. Das sind 10% in einem geschlossenen Raum. Das ist dadurch eine okay, aber trotzdem sehr traurige Veranstaltung gewesen. Wenn man halt reinkommt, man hat diese, stellt euch das vor, wie halt eine Philharmonie. Ja, du hast diesen Riesensaal, wie das Nationaltheater in Weimar, und dann sind da 100, 150 Leute versprengt. Aber wenn du das jetzt mal hoch oder runter rechnest, sind das ja trotzdem 10% innen drin. Also warum nicht beim Olympiastadion oder beim Signal Iduna Park, also Stadien, die zwischen 75 und 85.000 Zuschauer fassen, warum dann nur 3.000 oder 4.000 oder sogar nur 300? Warum nicht eben 7.000 oder 8.000? Ich glaube, die einzige Antwort ist dieses, es ist der Weg dahin. Wie regulierst du einen Zustrom von fast 10.000 Menschen?
Genau, ja.
Und was denn noch hinzukommt, es ist ja Alkohol, also wir reden ja ganz viel über Alkoholverbot, es ist ja dann drin auch vor allen Dingen Alkoholverbot im Stadion.
Ja, dann kannst du die ganze Scheiße eh sein lassen.
Ja, aber natürlich verkaufen die Buden ja draußen weiter, weil du die nicht, die regulierst du darüber nicht. Ja. Das heißt, da wird dann wieder angestanden. So, also es gibt viele Faktoren. Ich bin weit weg davon, irgendeine Hysterie zu schüren, aber ich sehe, wo die Probleme auftreten, wenn du das zulässt. Ich wäre gerne dafür, dass im Olympiastadion wieder 10.000 und nicht 4.000 Leute Platz finden. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt mehrere Mails aus dem Hertha-Umfeld bekommen, die haben 4.000 zum Verkauf gestellt gegen Wolfsburg und sie gehen davon aus, dass sie nicht mal 3.000 verkauft kriegen.
Ach, guck mal. Ja?
Ja.
Ja, gut, gegen Wolfsburg. Ja, das muss man auch fairerweise sagen.
Ja, es ist alles. Mal mit dem scheiß Wolfsburg-Bashing immer auf.
Sag mal, ich glaube, es liegt nicht nur am Wolfsburg. Labbadia hat jetzt 4 Spiele in Folge verloren. Aus den letzten 10 hat er 8 verloren. Das ist wie bei Ante Čović, ja. Aber Scheiße. Er sitzt halt da, weil er den Labbadia-Bonus noch hat. Ja, ja. Das ist ja alles relativ schnell verpufft. So, ja. Also es ist auch das, was Hertha anbietet. Die stehen da mit 3 Punkten am Ende. Ja, Wolfsburg hat ja das gemacht. Erinnert euch letzte Woche, im Doppelpass hat Schmadtke gesagt, naja gut, wir haben die ersten 4 Spiele 4-mal unentschieden gespielt. Beim nächsten Spiel zählt's. Gewinnen wir das, sind wir plötzlich nach 5 Spieltagen ungeschlagen.
Ja,
lustig. Verlieren wir das, haben wir 4-mal unentschieden gespielt und einmal verloren und hängen unten drin. Plötzlich ist ja alles rosa-rot bei Wolfsburg. Also ich glaube, in diesem Fall kommt vieles zusammen. Ja. Hertha BSC, furchtbar. 3 Punkte, Horrorfußball. Wolfsburg eh nicht so interessant. Dann darfst du ja auch, und Wolfsburg war aber traditionell, dass da wenigstens ein paar Gästefans die Stunde mit dem ICE gemacht haben. Da kamen wenigstens ein paar. Und dann kommt halt hinzu, die Leute haben wirklich mittlerweile durch die ganze Berichterstattung auch einfach Angst. Bei uns, bei der Lesung in Dresden war das auch so. Da haben auf den letzten Drücker nochmal 50 Leute abgesagt, weil sie gesagt haben, wir haben zwar Karten, aber wir würden die gern zurückgeben, weil wir setzen uns hier nicht rein. Nicht mit Maske, nicht generell. Wir haben einfach Angst, uns hier anzustecken. Und die Leute haben mittlerweile auch so, dass sie sagen, ja klar, wenn das schon so begrenzt ist, wenn jetzt plötzlich 5.000 ins Stadion dürfen, ich glaube, ich gehe da trotzdem nicht hin, weil da kann ja was passieren. Und das ist so das Gefährliche.
Ja, klar. Entschuldigung.
Das hast du natürlich jetzt zunehmend. Das gilt aber eher für Restaurants, dass Leute ihre Reservierungen absagen und sagen, ich fühle mich hier unwohl. Ich kenne das selber auch. Mir geht es auch teilweise so, wenn ich irgendwie noch in letzte Woche in so einen Laden gegangen bin und dachte plötzlich, oh, hier ist ja rappelvoll. Das muss ich jetzt in Zukunft auch wirklich nicht mehr haben. In einem Stadion, ich halte Orte für, und ich zähle ja gar nicht zu denjenigen, die sagen, um Gottes Willen, die Fans müssen alle wieder rein. Ich wäre jetzt ja eh nicht gegangen. Aber ich halte halt auch wenig von Symbolik. Ich finde Symbolik, unsere ganze Zeit ist aufgeladen. Es geht nur noch um Symbolik und Aktionismus. Und wenn man das rational betrachtet, sind Stadien, wenn man da erstmal sitzt, jetzt nicht der große Infektionstreiber. So. Aber
alles drumherum ist eben auch die rational befreite Zone. Da kannst du nichts machen.
Sag mal, ist das nicht auch stimmungsmäßig hier genau das richtige Umfeld? Kurz mal zu announcen, dass unsere Vorstellung in Bochum am 18. November ausverkauft ist und wir deshalb ein Zusatzkonzert am 19. November spielen.
So, das ist doch perfekt.
Und es dafür Karten jetzt überall.
Und aber wirklich unter strengsten Hygieneauflagen.
Ja.
Also das muss man ja wirklich klar sagen, weil ich war selber auch schon auf der Bühne bei Veranstaltungen, wo Leute reingekommen sind und gesagt haben, oh, die sitzen ja alle dicht an dicht, da fühle ich mich unwohl. Also auf diese Dinge wurde dort geachtet. Das Ganze hat ein ausgereiftes Hygienekonzept. Da ist nach allem, was wir wissen, ist es infektionstechnisch unbedenklich und verspricht eine sehr unterhaltsame Veranstaltung zu werden.
Trotz uns.
Das ist absolut richtig.
Ja. So, das mal kurz erwähnt auf jeden Fall. Mhm. Wo es Karten gibt, könnten wir zum Beispiel bei Instagram nochmal verlinken für die zweite Show.
Ja.
Also ab sofort Karten wieder available.
Genau, wo wir gerade bei dem lustigen Thema Covid-19 sind, das würde ich gerne noch sagen. Es ist ja so, dass in den letzten Tagen es immer hieß, Jens Spahn hat Corona, sogar der Gesundheitsminister, sogar der, als wäre das irgendwie Etikettenschwindel, dass der Gesundheitsminister gesund, also das würde, was sagt das auch über den Verkehrsminister aus, ne? Aber das ist doch völlig klar, dass jemand, der wie Jens Spahn so viel unterwegs ist, so viele Kontakte hat, so viele Leute trifft und so viel reist, dass natürlich die Gefahr groß ist, dass so jemand wie der sich dann auch infiziert. Was mich wirklich überrascht hat, und jetzt schlage ich die Brücke wieder zum Fußball, ist die Infektion von Cristiano Ronaldo. Das war der Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, weil ich Cristiano Ronaldo, anders als viele andere Fußballprofis, so einschätze, dass der seinen Körper ja wirklich pflegt wie ein Tempel, wie Totilas, und dass der sich keiner Infektionsgefahr freiwillig aussetzt. Und wenn der es schon bekommt, da dachte ich, oh, okay, vielleicht ist es wirklich nicht ganz so einfach, da hundertprozentige Sicherheit zu haben.
Aber es war dann gleich die Frage im Raum, wieso Profis wie Ronaldo oder auch vor allen Dingen Ibrahimovic, weil erinnert euch, Ibrahimovic hat sich vor 4 Wochen, glaube ich, angesteckt, hat dann getwittert, schlechte Idee vom Virus.
Ja.
War dann irgendwie 10 Tage ausgefallen, kommt zurück ins Mailänder Derby und entscheidet es mit 2 Toren.
Geil, oder?
Also ich bin ja eh gerade dabei, mich ins Spätwerk von Ibrahimovic zu verlieben, aber das war nochmal so der letzte Beweis, den man brauchte. Also der kommt zurück. Und dann gab's ein Interview mit einem Sportwissenschaftler oder Mediziner oder so Sportmediziner, der gefragt wurde, wie geht das eigentlich, dass er so schnell geht? Und die, also Sportler, Fußballer, Athleten auf dem Niveau von Ibrahimovic und Ronaldo haben ganz andere Rücklagen im Körper, hat er erklärt. Also da reagiert der kann das anders wegstecken, der
nicht
Körper.
Nur
also
im Körper,
weil die Frage war ja, wie kann man so schnell wieder auf Wettkampfniveau kommen? Und das ist einfach, wenn du so austrainiert bist, und Ibrahimovic und Ronaldo nehmen sich da, glaube ich, nicht viel. Die arbeiten einfach sehr, sehr hart seit 20, 25 Jahren an ihrem Körper, sonst könnten die nicht mit Mitte, Ende 30 noch auf dem Niveau so spielen.
So ist's.
Also ich glaube, dass das gerade 2 Spieler sind, die sich gut davon erholen konnten, dass du aber ja durchaus auch andere Beispiele hast.
Ja. Übrigens, wo du Covid-19 gerade gesagt hast, wäre das nicht, also für alle Musiker da draußen, eine kleine Idee jetzt mal hier so Creative Drop-mäßig, wäre das nicht eine Idee, den alten Song von Paul Hardcastle wieder aufleben zu lassen, 19?
Ach so, na, ich hatte einen anderen Song, den habe ich allerdings schon
im April gesungen. Was 19.
Come on, Aline, Covid-19.
Auch schön. Ja. Aber man, um mal zurückzukommen und es mal zu vergleichen, wir haben über das Derby geredet. Das Spiel richtig. Des Jahres.
Das haben wir schön verdrängt, ja.
Ja, und das ist natürlich auch eine Geschichte, ne? Also wie schnell man sozusagen, Stichwort am Rande der Egalität, wie schnell man so wegdriftet durch irgendwann, weil irgendjemand irgendeine Sache reindroppt, weil eigentlich müsstest du über den absolut erbärmlichen Zustand von Schalke 04.
Ja, aber das war ja das, ja klar.
Und
das
eigentlich stimmt. Jeden Verantwortlichen da an die Wand nageln, weil wie kann man einen so tollen Verein wie den FC Schalke 04 so desaströs an die Wand fahren, keine Identifikationsfigur mehr in diesem Verein haben.
Ja.
Alles ist nur noch, wie gesagt, ich hab bei We Need to Talk neulich eine Überschrift gehabt, ist das noch Bundesliga oder kann das weg? Also das ist ja. Das ist ja so.
Rief Scheritz muss zurückkommen. Rief Scheritz. Und hier der mit den einen da, mit den Franzosen, da, hier den Wilmots da, der soll auch noch zurückkommen. Das ist. Und dann sollen sie die Jungs eigentlich die Beine machen. Sollen sie eigentlich die Feuer in der Marsch machen. Die müssen rennen, die müssen laufen, die müssen Gras fressen. Dass er mal richtig, dass die Blut kotzen. So sieht er nämlich aus.
Aber jetzt mal ohne Witz. Ich meine, Felix Magath, ja, der ja Mickys neuer Kanzlerkandidat ist, nachdem er sich zu Wort gemeldet
hat.
Felix Magath mit seiner Ansprache an die Nation bleibt zu Hause. Es war eigentlich, es war eigentlich Arnold Schwarzenegger ohne Muskeln und ohne Esel.
That is risky, that is risky. We stay home in California, that is all right.
We don't go to restaurants. Und kann nicht mal Felix Magath seine neue Credibility, bei den Insta-People nutzen, einfach so Stories zu machen, wo er den Schalkern aus der Ferne Beine macht, also der virtuelle Hügel der Leiden.
Ah, das soll. Ja, stell ich mir auch wirklich gerade vor, wie Felix Magath, der ja dann auch völlig ist jetzt das Covid, das ist, ich kann es nicht, aber so die Spiele, die haben jetzt auch, der ist ja super, du pennst ja bald ein bei dem, seine Krankheit, wir bleiben zu Hause. Und ich stelle mir gerade vor, wenn er dann so im Hintergrund siehst du dann so seine 2 Töchter, die dann im Garten immer so den Hügel rauf und runter rennen mit so Medizin. Weil irgendwo muss die Scheiße hin, der hatte einfach bei sich im Garten diesen Hügel der Schmerzen angelegt und seine Kinder rennen dann immer rauf und runter mit so Medizinbällen, die er denen aber an die Beine genagelt hat. So, stelle ich mir gerade vor.
zu Hause mit Felix Magath.
Ihr wollt einfach nicht über Schalke reden.
Doch, ja, aber, ja, aber Entschuldigung, dieses Derby und alles drumherum, was hat es uns denn für Erkenntnisse geliefert?
Dass Schalke am Arsch Tage, ist.
Ja, aber das wusste doch vorher alles schon.
Aber wie sehr Schalke am Arsch ist, ja, ist wirklich
das ist jetzt Schalke am Arsch Gold. Schalke am Arsch Ultra. Also jede Woche ist dann jetzt Schalke noch mehr am Arsch. Das ist doch jetzt klar.
Aber
also,
wir müssen denen auch nichts helfen. Ändern.
Ja, aber wie willst du denen denn helfen?
Ja, zum Beispiel mit Ideen. Also ich habe mir heute Morgen...
Ja, aber sie sind doch offensichtlich für gute Ideen, sind sie doch unempfänglich. Sie sind doch resistent gegen gute Ideen.
Es wäre doch jetzt der große Moment für Clemens Tönnies. Und zwar, wartet.
Jetzt bin ich aber doch gespannt.
Da ist alles am Arsch. Mhm. Ja, und Clemens Tönnies ist ja jemand, wo viele sagen, der hat so viel für Schalke getan.
Ja.
Was eigentlich?
Gute Kredite, der hat Darlehen gegeben. Darlehen. Also wirklich nicht so hoch verzinst.
Jetzt wäre es tatsächlich mal an der Zeit. Das Image von ihm selber ist am Arsch. Mhm. Das Image seiner Firma ist am Arsch.
Das ist richtig.
Das Image vom FC Schalke ist am Arsch. Die Finanzen vom FC Schalke sind Rotter Schalke.
Mhm, ja.
Und jetzt wäre es doch an der Zeit, daraus sozusagen ein gemeinsames Aufbäumen zu entwickeln. Jetzt kannst du doch wirklich hergehen und sagen, okay, wir haben verstanden, das ist alles irgendwie total den Bach runtergelaufen. Dieser Mann ist meines Wissens, Stand jetzt, Multimilliardär. Es sollte doch ein leichtes sein, jetzt mal mit ein paar Top-Analysten und mit ein paar Top-Marketing-Experten und mit ein paar Top-Sponsoring-Experten wirklich eine Love-Brand aus dem FC Schalke.
Wie, und das soll jetzt Clemens Tönnies machen, oder was?
Ja, oder irgendeine, ich meine, es gibt genügend kreative Köpfe in diesem Land. Natürlich, ich meine, Schalke ist
ja,
der
aber
FC
die
Schalke.
Ja, aber die leben ja nicht in Gelsenkirchen. Die sind ja froh, dass sie kreativ und cool waren, dass sie dann nach Berlin gehen konnten.
Wie wir wissen, konnte es sich ja Clemens Tönnies sogar leisten, mit dem Hubschrauber zum Parkstadion bzw. zur Arena auf Schalke zu fliegen. Also wird man ja in irgendeiner Form auch jemanden einfliegen lassen können. Es ist doch.
Ja, dann soll man doch Raphael Brinkert machen. Das ist doch unser klügster Deutscher. So, dann soll der das doch machen.
Nein,
der kennt doch auch Hövedes und so. Dann soll doch Hövedes wie Marcel Jansen, soll der zurück zum FC Schalke kommen. Dann wird der Präsident. So, und dann lebt das halt von oben herab.
Also es
muss doch
mal
möglich sein.
Es wäre mal Zeit für eine Bildkampagne. Hier, da ist doch hier der Dings da, ist doch sowieso Schalke-Fan. Der muss doch nur den Franz Josef Wagner mal lieber Raphael Brinkert schreiben lassen.
So, ja.
So,
und dann soll Brinkert zusehen, dass Benedikt Hövedes, er kommt dann zurück nach Gelsenkirchen, der wird dann Präsident von Schalke. Ich meine, Kehl ist in Dortmund in relativ hoher Position. Du hast Marcel Jansen beim HSV. Dann wird es auch wohl möglich sein, dass ein Urschalker wie Hövedes jetzt zum FC Schalke geht und dass er das ganze Ding jetzt nochmal komplett umkrempelt.
Aber vielleicht ist Hövedes auch einfach zu schlau und zu sensibel, als sich die Kacke ans Bein zu binden. Also der sagt doch, Gott sei Dank, ja, also ich war in Russland, aber seit ich in Russland war, weiß ich, wie schlimm Schalke wirklich ist.
So, ja, aber andererseits, wenn du erstmal eine Weile in Russland warst, dann weißt du auch, wie Führungsstärke funktioniert und dass, sag mal, ein demokratisches System auch seine Tücken hat. Dass man sagt, ich gehe jetzt als Präsident hin und verordne das jetzt so von oben herab.
Aber was hat Schalke denn mit Russland zu tun?
Aber
jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage.
was willst du denn machen, wenn der Kader so desolat und so sichtbar desolat zusammengestellt ist?
Ja.
Wenn da nichts zusammenpasst, wenn du einen Trainer holst, der, wie ich jetzt lesen konnte, bei Augsburg 1,22 Punkte geholt hat.
Mhm.
Also du holst dir sozusagen den Abstiegskampf schon auf die Bank. Und hoffst, dass du damit die Kehrtwende schaffst. Also sozusagen, das ist ja letztendlich die David Wagner Punkteausbeute nur in einer anderen Farbe. Also du hast einen ganz ähnlichen Trainer da. Wie soll es dann plötzlich anders werden? Also du schaffst ja mit Baum keine Kehrtwende. Dann klappt der Kader nicht. Und es wird halt nicht reichen, dass Gerald Asamoah hier im Kicker schreibt, wir haben uns früher zusammengerissen als Schalker Spieler. Ja, aber das war eine Generation Schalker, die noch wussten, wofür Schalke steht. So, das ist ja eben das. Das hat sich ja auch entfremdet. Das hat sich ja auch verändert. So, das heißt, du hast eine Mannschaft, die losgelöst eigentlich von der Idee des Vereins Schalke 04 existiert. Es gibt die erste Mannschaft, es gibt der Verein, für den die Fans in erster Linie stehen. Also der Verein ist ja nicht mehr die Mannschaft, weil die Mannschaft nicht mehr der Verein ist. Wie willst du das regeln? Und doch bitte nicht mit Manuel Baum. Also da müsstest du ja alles über den Haufen werfen. Die Zeit hast du einfach in dieser eng getakteten Saison nicht. Du müsstest jetzt nochmal die Notbremse ziehen und über den Winter eigentlich neu starten. Aber es gibt keinen Winter dieses Mal.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich hatte nämlich gerade gedacht, rette dich doch einfach zur nächsten Transferperiode. Ja. Also schaff jetzt finanzielle Voraussetzungen, dass du dir leisten kannst, nachzujustieren und so weiter. Ja. Geh hin und sag hier, Clemens, guck dir, was du angerichtet hast.
Lass doch mal Tönnies. Nee, wollte ich auch gerade sagen, bist du wahnsinnig?
Nein, aber der Punkt ist, wo sollen sie denn sonst hingehen? Zu Putin oder was? Also es gibt doch im Moment niemanden, der hergehen würde und sagen würde, ich bin da für Schalke und stehe da und rette euch. So, also kannst du nur zu denen gehen, die das Ganze auch verbockt haben. Normalerweise sagt man ja, dass man die Scheiße, die sozusagen angerichtet worden ist, ich bin heute sehr vulgär in
der Sprache. Ja, du bist wirklich unfassbar. Ja, also sind diese Springerstiefel, die du da trägst.
Also dass der Dreck, den du da angerichtet hast, kannst du normalerweise ja nicht mit den Mitteln wieder aufräumen.
Mike, du bist alt genug, um das Wort Kladderadatsch zu sagen. Sag's doch.
Also den Dreck, den du da angerichtet hast, kannst du normalerweise nicht mit den Mitteln wieder entfernen, die den Dreck angerichtet haben. Aber im Moment gibt es ja auf Schalke nichts. Es gibt ja nur die Protagonisten, die da sind. Es steht ja niemand im Hintergrund und sagt, so, jetzt mal alle weg hier, was dem Verein sehr, sehr gut tun würde. Ja. Jetzt mal alle weg hier. Ich komme jetzt, ich helfe euch und ich bin da. Also musst du mit denen operieren, die da sind. So, der reichste von denen ist Clemens Tönnies. Und den muss man jetzt in die Verantwortung holen und sagen, pass auf, Clemens, du warst irgendwie jahrelang dafür verantwortlich, für den Dreck, in dem wir jetzt hier stecken. Jetzt lass uns mal einen vernünftigen Plan machen, wie wir hier wieder rauskommen.
Aber Mike, ist nicht das Problem dann hast du doch, dann holst du dir doch was ganz Neues wieder ins Haus. Dann hast du nicht nur fußballerisch einen Offenbarungseid, sondern auch moralisch und ethisch einen geleistet. Also wenn du, Namen Tönnies wieder über diesen Verein stülpst. So, dann hast du nicht nur eine Mannschaft, die nicht funktioniert und einen Trainer, der nicht in der Bundesliga arbeiten sollte, sondern dann hast du auch noch wieder den Aufsichtsrat, Präsidenten, Führung, sonst wie Gesicht, wo dann auch noch die letzten Leute sagen, ey, dann lieber dritte Liga. Und weißt du, was ich so schwierig finde, ist, jetzt hast du dir hier so ein fragwürdiges Konzept zurechtgelegt und wir stottern uns hier einen ab und überlegen, ey, es geht mir am Arsch vorbei, was mit Schalke 04 passiert. Ich bin Herr Thaner, sollen die doch in die zweite Liga gehen? Es ist egal. So, das, wenn sich eine Mannschaft und ein Verein über Jahre so präsentiert, Hertha ist auch zweimal zurecht in die zweite Liga gegangen und musste dann sich wieder hocharbeiten. Raus, weg, ja, bleiben wir mal in dieser Doppelpass-Stimmung, bleiben wir mal in dieser Draxler-Stimmung. Die Mannschaft, es ist keine, wo sich der Fan mit identifiziert, die haben in der Bundesliga nichts zu suchen. Wenn du 21 Spiele nicht gewinnst am Stück, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, ob Lewandowski trotz seiner 10 Tore in 5 Spielen den Gerd-Müller-Rekord knackt, sondern ob Schalke 04 den Tasmania-Rekord knackt, ja, dann musst du aber auch in Atemzug mit diesem Verein genannt werden. Dann hast du aber auch in der Bundesliga nichts zu suchen. 21 Spiele, das ist bald eine ganze Saison. So, ja, und wenn man eine ganze Saison nicht gewinnt, dann hat man nichts in der Bundesliga verloren und dann und da kommt es dann ja schlimmerweise zusammen, weil ich habe gesagt, die Mannschaft und der Verein sind abgekoppelt, aber das fühlt sich ja nur so an, am Ende gehört es ja zusammen. Also wenn der Verein es nicht schafft, eine Mannschaft ins Rennen zu schicken, die für den Verein brennt und die für die Fans spielt, dann muss leider Verein und Mannschaft auch zusammen in die zweite Liga gehen. Nur habe ich bei Schalke immer so ein bisschen die Angst für die Fans, dass es bei der zweiten Liga dann nicht bleibt.
Interessante Statistik, die unser Freund Olli Wurm gestern getwittert hat. Übrigens, alle Mannschaften mit 21 sieglosen Spielen in Folge steigen ab. 75% davon mussten Insolvenz anmelden. Statistik des Grauens für alle Königsblauen. Und zwar handelt es sich dabei um Tasmania Berlin, um Blau-Weiß 90, Dynamo und Lautern. Drei davon insolvent und Dynamo hat Lizenzentzug bekommen.
Welches Dynamo?
Dresden nehme ich an.
Ach so, okay. Ja, aber sonst wär's wirklich, wirklich viel Berlin dabei. Ganz schön viel Hauptstadt, so. Leute.
Blau-Weiß 90 Berlin, da sehe ich immer noch dieses Video, wo Bernhard Brink da rumspringt, weil er irgendwie so eine Hymne für Blau-Weiß 90 Berlin mal gesungen hat. Und Lautern ist ja eh immer, das Schreckgespenst kommt ja immer hoch, wenn es um sowas geht und Tradition. Aber hey, guck mal, der HSV zum Beispiel spielt jetzt gerade eine gute Rolle. Ja. Jetzt und zwar exakt in dem Moment.
Guck mal, hier nicken sie alle hier. Ja. Wir sind hier mitten im Epizentrum, in der Schanze, wo man eigentlich glauben müsste, alle müssten hier mit dem Totenkopf durch die Gegend laufen.
Ja, weil
weil alle Hipster, alle ja, hier mit
weil diese ganze Totenkopf-Scheiße ist jetzt auch mal langsam gut und mit deinem Hafermilch-Club da, ey. Ich sag ja, der FC St. Pauli, das ist die Mitternachts-Currywurst für Werber, nur als Fußballclub. Verstehst du? Mittlerweile weiß ich auch die ehrliche Dummheit des HSV sowas von zu schätzen und diese wirklich tiefe, bodenständige Inkompetenz als dieser komische Tischtennis-Platten-Kicker-Club da. Ne, wirklich, also das ist wie Longboard nur als Verein. So sieht's nämlich aus.
Sag mal, wie kommen wir denn jetzt,
bitte, aber,
Mike, wie kommen wir denn jetzt,
Rant.
Wie kommen wir denn jetzt vom Betzenberg und Kaiserslautern, wenn wir da schon waren, eigentlich zu unserem nächsten Partner?
Das kann ich dir sagen. Ich habe mich kurzzeitig verlesen.
Ja.
Ich hatte nämlich gelesen, so im, ich war noch so im MML-Duktus drin, dachte, den Sound aus Berlin gibt's vom Teufel, aber es war gar nicht Lukas gemeint, sondern den Sound aus Berlin gibt es bei Teufel. Und Teufel, Teufel, das ist nämlich unser, zum ersten Mal, glaube ich, ne?
Mein Bruder hat seit Jahren, ich glaube, so ziemlich jedes Produkt von Teufel, der hat seine komplette Gartenhütte damit ausgestattet.
Ich kann mich erinnern.
Ja, so dass man sich wirklich drei Nachbarorte weiter noch über den Krach beschwert.
Sie hören jetzt nach Wortspielen aus der Hölle, mit Engelszungen vorgetragen, die Teufel-Werbung. Ab geht's, Mike Nöcker.
Vielen Dank. Also, wir sind bei Sound angekommen. Das bedeutet natürlich Kopfhörer, Heimkinoanlagen, Soundbars, alles das, smarte Speaker, alles, was cool klingt.
Ja.
Alles das, was dein Bruder schon gekauft und für uns auch schon getestet hat.
Das ist richtig.
Und ich kann sagen, ich war selbst nach drei Pils und zwei Korn, war ich mal an dieser großen Teufelbox, war ich mal DJ bei euch in der Gartenhütte.
Oh, und das hast du überlebt, dass du wirklich da einfach da an die Box von meinem Bruder gegangen bist. Normalerweise, ich habe schon Leute gesehen, der hat da beide Unterarme gebrochen.
Da das aber relativ einfach sich da auch zu connecten ist und so weiter, ging das relativ schnell. Ich war sozusagen ein Überfallkommando, ein DJ-Überfallkommando bei euch in der Gartenhütte, mehr oder weniger.
Ja.
So, das Ganze gibt es jetzt aber auf jeden Fall. Also nochmal, Teufel, bester High-End-Sound aus Berlin. Viele Geräte, mehrfach ausgezeichnet. Wirklich, wirklich tolle Produkte. Kommt direkt aus dem Herzen von Berlin. Sitzen übrigens.
Funktioniert aber trotzdem. Also kommt aus dem Herzen Berlins, funktioniert aber wohl.
Ja. Ja, absolut. Sitzen direkt im Bikini Berlin. Also falls du mal vorbeigehen
möchtest.
Stimmt,
genau, du hast recht. Genau, da ist der, richtig.
Da sitzen die nämlich.
Neben Radio 1 sitzen.
Und jetzt nämlich. Für 24 Stunden gibt es sozusagen den Flash-Sale.
Oh.
Flash. Kann einer mal...
Flash.
So.
Sale of the Universe.
Flash, der Bremer.
Flash-Sale. Flash-Sale.
Flash-Sale. Sale of the Universe.
Sie hören hier gerade zwei Medienmänner über 40. So, die Teletubbies für Frühvergreifen.
Genau. 7% gibt es jetzt auf alle Kopfhörer, Soundbars und auf Stereo-Geschichten.
Stereo-Geschichten.
Warum?
Stereo.
Hier steht auf alle Kopfhörer, Soundbars
so
und
gut.
Stereo.
Es lief doch so gut. Eine Stereo-Geschichten.
Der Gutscheincode heißt MML2020. Und dementsprechend gibt es den Link und den Code in den Shownotes. Da könnt ihr drauf gehen und dann für 24 Stunden Flash-Sale auf Teufel-Produkte.
Ist das geil, oder was?
Absolut.
So. Da hast du aber jetzt den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.
So. Und dann haben wir ja noch The Power to Surprise.
Mhm.
Wir sind auch unserem zweiten Partner natürlich sehr dankbar dafür, dass er auch heute wieder dabei ist, damit wir kurz unsere Hörer darauf hinweisen, dass Kia alles hat, was man an elektrischen Autos braucht. Also eine Flotte voller Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos. Das Ganze unter kia.com nachzulesen. 8 Kia-Modelle. Man kann also sehr genau gucken, was zu einem so passt, worauf man Lust hat, ob es der Kia Sorento ist oder der Kia e-Nitro oder der X-Seed. Also alles das, was man mehr oder weniger schon seit Jahren ja an Kia-Kompetenz, an Kia-Qualität und an Kia-Design kennt, gibt es eben jetzt auch mit 8 Modellen, mit 8 E-Modellen, wie gesagt, als
Ja, was ist los? Hast du einen Schlaganfall oder was?
Mike Nöcker, während er liest E-Modelle, fallen ihm einfach so die Augenlider zu, der schläft so ein.
Weil ich keine Power mehr in mir habe.
Schlief während der Werbung ein.
Nee, weil ich keine Power mehr in mir habe. Im Gegensatz eben zu den Elektro-, den Plug-in-Hybrid und den Hybrid-Modellen von Kia.
So. Ja. Ja.
So.
Sorry. Ach, schön. Sie hörten Mike Nöcker ein klares Beispiel der Autodestruktion. Es ist schwierig. Aber Mike, wir müssen dir an dieser Stelle danken, dass du das immer wieder übernimmst.
Genau.
Dass du sozusagen, während wir nur die Sat1-Bälle sind, bist du die Werbung dazwischen.
Ja, das ist richtig.
Und dass du uns auch immer probierst, muss man auch sagen, dass du es immer wieder versuchst, dass wir über Schalke reden. Dass du immer wieder versuchst, dass wir hier eine gewisse Ordnung haben und über die Bundesliga sprechen, die ja außerhalb der Bayern nur eigentlich aus geführten 1-1-Spielen besteht im Moment. Das muss man auch sagen, weswegen wir uns damit ein bisschen schwerer tun. Ich schaue nur noch Ajax Amsterdam werde dafür demnächst auch wieder nach Venlo fahren. Von Mülheim an der Ruhr waren das nur 45 Minuten. Die haben ein sehr schönes kleines Stadion. Sagen wir mal so, in Holland ist ja die Zukunft zu Hause. War das schon ein Blick in die Zukunft der Bundesliga?
Naja,
Ajax Amsterdam gegen Venlo 13-0.
Menschen wie Peter Endrulat werden es begeistert gesehen haben. Die Älteren werden sich erinnern. Das war damals der Torhüter, der beim legendären 0-12 von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Tor stand. Danach übrigens nie wieder. Komisch. Und im Trainer der Dortmunder, die von den Gladbachern so unfassbar auf die Fresse gekriegt haben, war damals wer, Mike?
Trainer von den Dortmundern?
Ja.
Das war Uli Maslow.
Nein. Uli Maslow, wie geil. Das war natürlich Otto Rehhagel, der sich damals dann den Spitznamen verdient. Otto Torhagel!
Sehr gut.
Sehr gut. Ja. Übrigens möchte ich mal ganz kurz sagen, Gratulation an den FC Bayern. Sehr schönes Antirassismus-Shirt. Handgeklöppelt von allen Jugendtrainern der Bayern-Akademie. Also jetzt überall zu haben. Ein Zeichen gegen den Rassismus.
Das ist ja gut.
Tolle Aktion.
Übrigens, Zeichen gegen den Rassismus ebenfalls gerade frisch von Borussia Mönchengladbach, die solidarisch erklären, klingt so hochdramatisch, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass sie die rassistischen Anfeindungen gegen Brele Mbolo nicht hinnehmen und sagen, wir als Verein stellen das natürlich klar hinter unseren Spieler und wollen so eine Scheiße nicht haben.
Da hat sich wieder einer gemeldet, der 4 Konsonanten, 2 Vokale, einen Unterstrich und eine Null aneinander geheftet hat und sich bei Instagram mit einem Follower angemeldet hat, ne? Irgend so ein gesichtsloses Arschloch.
Ja, der sich dann, so ein gesichtsloses Arschloch, der irgendwie im Vokabular bemüht, wie irgendwie in Mississippi Burning oder in irgendwelchen Mark Twain-Romanen, wo man einfach sagt, halt doch einfach deine dumme Fresse, du Arschloch.
Er heißt übrigens auf Instagram für, falls das jemand kennt oder ihn jemand kennt oder weiß, wer es ist, Lenna, also Lenna, unterstrich RT 1904, also Lennart.
Da war ich ja gar nicht so weit weg.
Also genau. Lennart offensichtlich als Name, ein Unterstrich zwischen dem A und dem RT und dann 1904, ich nehme mal an.
Es überrascht auch nicht, die Geisterhaltung überrascht nicht, er ist 1904 geboren.
Ja, das ist richtig.
Absolut.
Das könnte dann höchstwahrscheinlich vielleicht sogar ich will ja niemandem was unterstellen, aber es gibt ja einen Verein, der das Gründungsjahr 1904 hat und dieser Verein hatte zwischenzeitlich auch mal Brele Mbolo unter Vertrag. Müsste man vielleicht mal.
Zufall?
Ja.
Zufall?
Müsste man vielleicht mal nachhaken. Auf jeden Fall kann ich allen Menschen, die mit dem befreundet sind, nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ein richtig feiner Kerl.
Genau, wir geben der Sache jetzt nach. Könnte das ein Schalke-Fan sein? Nächste Folge dann von den Mistbusters.
Da würde ich jetzt einfach mal sagen, den Typen packen, in die Gartenhütte sperren und dann über die Teufelanlage richtig laut das ganze Wochenende Gigi Anderson, dass der mal langsam wieder zur Besinnung kommt.
100.000 Freunde, ein Verein.
Scheiße.
Wie heißt nochmal, ich habe von dem doch damals einen Brief bekommen, als ich 11 Freunde praktisch habe. Wie heißt das Pferd von, der Gaul von Borussia Mönchengladbach?
Jünter.
Ja, einfach mal in die Gartenhütte bei deinem Bruder mit Jünter.
Ja. Ja, nee, dann aber, nee, komm, also wenn es darum geht, hier mal so richtig zu sanktionieren, dann wird der Kollege natürlich mal für eine halbe Stunde mit dem Grotifanten eingeschlossen. Dann gibt's aber mal richtig auf die Fresse, ne?
Wusste ich eigentlich, ich recherchiere ja gerade an neuen Geschichten und ich habe geguckt, ich wollte ja gerne ein Porträt schreiben über den, der im Grotifanten-Kostüm steckt. Ja. Habe ich jetzt aber gesehen, dass das 2018 übergeben wurde nach ungefähr gefühlt 30 Jahren.
Ja.
Also es gibt jetzt einen neuen Grotifanten, also das gleiche Kostüm, aber neuer Inhalt. Das heißt, man kann denjenigen, wenn man ihn jetzt trifft und er würde seinen überdimensionalen Kopf abnehmen, kann man nicht sagen, sag mal, wie war denn das die letzten, wie kam denn das? Also er sagt, du, das war ich nicht. Aber natürlich nimmt ihm das keiner ab bei einer Gegenüberstellung.
Natürlich nicht. Das ist ja wie bei The Masked Singer dann, ne? Das war ja wer anders. So. Ja. Was macht eigentlich der Uerding-Russe?
Ja.
Der Präsident vom KfC Uerding, der Uerding-Russe.
Der wäre doch jetzt einer für Schalke.
Das stimmt doch überhaupt. So. Der Uerdingen-Russe muss Schalke übernehmen. Wie heißt der? Beckmann Berthoff oder wie heißt der da? Der Kollege, der ist ein Regisseur gewesen. Pogo Marev oder so.
Ja,
Pogo Marev.
Irgendwie sowas in
der. Ja, und der muss Schalke übernehmen. Das ist überhaupt die Idee, Mike.
So.
Genial. Ne? Uerding kann, der hat ausreichend Geld und ausreichend Kompetenzbefreiung, um beim FC Schalke dann eine große Rolle zu spielen. Der übernimmt.
Ja, und dann möglicherweise auch wieder in Russland, ne? Also ich meine, da sind ja die Wege sind ja schnell auch in die Machtzentren.
Ja.
Ja.
Genau, das ist total. Und dann wird das halt, der Grotifant kommt mit, weil das wird dann halt der Kolifant oder sowas dann irgendwie, da muss doch was, ne? Toll. Also,
wie heißt der jetzt?
Ponomarev. Ich glaube, der heißt Ponomarev. Ja. Und der ist ja durch seine Kabinenansprachen, der hat ja so Jean Löring-artige Kabinenansprachen gehalten. Ich meine, er heißt Ponomarev.
Das ist doch schön.
Ja, der Uerding-Russe.
Jetzt haben wir 50 Minuten lang versucht, Schalke in Grund und Boden zu reden.
Ja.
Obwohl wir sie eigentlich ignorieren wollten.
Das ist richtig.
Haben aber nur anfangs über Borussia Dortmund gesprochen und haben nur in Ansätzen, und das finde ich ein bisschen schade, weil wir sind ja immerhin der große Bayern- und BVB-Podcast.
Das ist richtig.
Haben wir die Bayern noch gar nicht so richtig gelobt, dass die einfach aus dieser schwerwiegenden Woche, ja, also seit der letzten Aufzeichnung, wo man dachte, naja, gucken wir mal die Bayern, wie es jetzt weitergeht. Jetzt kommen ja die beiden unangenehmsten Teams des europäischen Fußballs. In der Bundesliga ist das traditionell seit einigen Jahren Eintracht Frankfurt. In Europa ist das Diego Simeones Atletico Madrid. Und dann gehen die aus diesem Spiel mit 9 Treffern raus. Aus diesen beiden Spielen mit 9 Treffern. Also es ist absoluter Wahnsinn. Es ist natürlich ernüchternd, dass die Maschine so gut läuft. Und dann stellt sich Joshua Kimmich noch zum Interview bereit und sagt, naja, in den ersten 45 Minuten haben wir ja gar nicht mal so gut gespielt.
Ja,
ja. Tja.
Wir sind 5 Tore gegen Eintracht Frankfurt, 5-0. Und er sagt, ja, also man muss auch sagen, einige Fehler, vor allen Dingen im Passspiel. Und dann am Ende, wenn er dann noch sagt, du, wir waren gar nicht so gierig.
Ja, du merkst in der bei den Bayern, das hatte ich ja letztens in unserem TikTok-Ding ja auch schon gesagt, dass du denen halt an, also klar, ne, wie viele sind es jetzt? 7 Meisterschaften haben sie, 8 sind es. Aber es sind schon 8. Es sind schon 8. Mein Gott, es ist einfach auch wirklich schon scheißegal. Ja. Also im Grunde genommen die letzten rund 10 Jahre Meister geworden.
Nächstes Jahr feiern wir 10-Jähriges in Dortmund.
Ja.
Oh mein Gott. Wenn du jetzt aber die letzten 10 Jahre sagst, hast du den Dortmund an ihre beiden Meisterschaften noch mit aberkannt.
Ja, so
fühlt
sich
das so ein bisschen wie nach dem Juventus-Skandal, als Inter Mailand plötzlich 10 Jahre in Folge Meister
war. So fühlt sich's halt gerade an. Aber ne, die Meisterschaften in Folge und Champions League, ja, alles richtig. Sie fallen aber aus mehreren Gründen nicht in ein Loch. Zum einen, weil die anderen Mannschaften es nicht zulassen, dass die Bayern in ein Loch fallen. Und zum anderen, weil es einfach, du merkst ihnen die Spielfreude an. Sie haben halt einfach, sind halt natürlich dann auch in erster Linie junge Männer, die Spaß am Spiel haben. Und das ist einfach, es macht zu viel Spaß. Du siehst es ihnen an. Du siehst es, die sehen aus wie junge Männer, die beim privaten Kick zusammenspielen. Jede Bewegung ist leicht. Jede Idee findet einen Abnehmer. Jede Bewegung macht Spaß. Du siehst es ihnen an, dass jeder Einzelne dort einfach Spaß hat, in einem Team zu spielen, wo jede Idee auf irgendeinen Abnehmer trifft. Und dann, klar, hast du natürlich genügend Gegner in der Bundesliga auf dem Platz, wo du theoretisch vielleicht sogar aufs Feld gehst mit so einer Grundhaltung, ah, heute vielleicht mal ein bisschen weniger Gas geben. Und dann ist aber die Gegenwehr einfach nicht ausreichend genug, dass man am Ende sagt, ja gut, dann gewinnen wir halt eben auch 3-0. Eigentlich wollte ich heute mal so ein bisschen langsamer machen, aber es macht gerade so einen Spaß und es läuft ja auch alles und die Gegenwehr ist nicht ausreichend. Und so leicht füßelt man sich dann jetzt so durch die Frühphase der Saison. Wie es dann im Winter aussieht, das werden wir dann nochmal sehen. Und mit der Mehrbelastung, das wird ja, was das angeht, ja eine echt harte Zeit, wobei auch da wieder die größeren Teams natürlich den Vorteil haben, weil der zweite und im Zweifel dritte Anzug immer noch genügend Spielermaterial mit sich bringt.
Aber es kommen ja zwei Sachen zusammen bei den Bayern. Es ist einmal diese Spielfreude und diese Selbstverständlichkeit, weil eben die Achse steht, weil Flicks Achse steht und darauf kannst du jedes Kunststück vollführen. Darauf kannst du alles bauen, weil die wissen einfach, die Abläufe stehen, die Achse steht. Und wenn sie dann anfangen, sich selbst zu zitieren, nämlich Kimmich auf Coman, wie gegen Atletico Madrid jetzt, wie es auch vorher schon in Lissabon war, dann wird's extrem schwer für jeden Gegner mittlerweile in Europa. Aber man muss bei Eintracht Frankfurt sagen, also wenn man überlegt, vor einem Jahr gewinnen sie 5-1, ja. Deshalb muss Kovac gehen, damit ermöglichen sie überhaupt die ganze Saga Flick. Man muss aber auch sagen, und Oliver Fritsch bei Zeit Online hat das ganz gut zusammengefasst. Natürlich, die Bayern sind in herausragender Form, aber allein das Beispiel Frankfurt zeigt, dass es ihnen auch viel zu einfach gemacht wird.
Ja, klar.
Sané sieht sich übrigens Plagiatsvorwürfen mittlerweile ausgesetzt.
Natürlich.
Hat der Ayen geklaut.
Copy-paste im Fußball, das, so geht es nicht.
Robben-Rauben, aber
Ayen-Rauben.
Übrigens an dieser Stelle mal gute Besserung an Alphonso Davies. Das sah schon echt bitter aus und tut mir mal sehr leid, wenn tut mir für jeden leid, ja. Das hätte mir sogar für Armin Störzenhofecker leid getan. Aber ist natürlich immer bitter, wenn so ein junger, spielfreudiger Mann dann so unglücklich hängen bleibt und dann erstmal raus ist.
Aber das ist auch so eine Bayern-Geschichte. Du hast jetzt den absoluten Shootingstar, den vielleicht auch Golden Boy Europas, ja, mit Alphonso Davies, der diese Wahnsinnsrückrunde spielt und Champions-League-Sieger wird, so jung. Obwohl er, glaube ich, er war damals in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, war, glaube ich, sein entweder erstes oder zweites Spiel, wo er als Linksverteidiger spielen durfte. In der Zeit fing das an, da hatte Kovac ihn nach hinten gezogen. So, in diesem einen Jahr ist ja alles passiert. Jetzt ist ja Folgendes gewesen, vor dieser Verletzung, er war ja ohnehin in ein Formtief gefallen, was ja auch normal ist in dem Alter, und wurde ersetzt auf links durch Lucas Hernandez, der im ganzen Jahr davor, weil er ja mit einem, ich glaube, mit einem Knieschaden, Kreuzbandriss, irgendwie ist er ja verletzt zu den Bayern gekommen. Kreuzbandriss. Genau. Und hat ja nie so richtig den Anschluss gefunden. Also wer erinnert euch, der war in Lissabon der immer auf die Bande geschlagen hat.
Ja.
Lautstark und hat sozusagen die Mannschaft so unterstützt, wo wir mal gesagt haben, na, das ist der 80-Millionen-Transfer von Brazzo. Da sollte mal was passieren. Und das ist auch eine Wahrheit des Bayern-Kaders. Alphonso Davies fehlt jetzt, aber sie haben mit Lucas Hernandez einen Linksverteidiger aus der französischen Nationalmannschaft, der auf dieser Position Weltmeister geworden ist und der langsam zurück in seine eigene Form, in seinen eigenen Körper, in sein Spiel findet. Und deswegen wird die Lücke 1-1, also vielleicht nicht in der Dynamik nach vorne, in dieser Schnelligkeit, das kannst du nicht kopieren, aber sie wird ja qualitativ geschlossen, weil der eine jetzt in Formtief ist und verletzt ist und der andere kommt gerade aus seinem Formtief heraus. Und das, da kannst du dann sagen, okay, ja, wo? Wenn das ist ja wie bei einem Hai, wenn der eine Zahn rausbricht, wächst der andere direkt nach.
Jetzt muss man auch mal mit den, um mal die Finanzabteilung des FC Bayern so ein bisschen nachzufühlen, das kann man für 80 Millionen ja dann irgendwann auch mal erwarten, dass so jemand dann auch in diese Rolle reinwächst und sein Geld dann auch, wie man so schön sagt, wert ist. So, dafür holt man ja jemanden für 80 Millionen, dass man.
Ja, das ist zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, total. Ja, absolut.
Also, es ist ein wirklich fliegender Wechsel.
Ja.
Und es ist natürlich, also wirklich überhaupt nicht der Versuch, die Verletzung von Alphonso Davies klein zu reden.
Ja.
Aber zu sagen, hey, natürlich fehlt der und der würde jeder Mannschaft fehlen. Aber sie haben halt sehr adäquaten Ersatz.
Ja.
Und zur Not, nur eine taktische Variante, können in der Mitte auch Jerome Boateng und Niklas Süle verteidigen und ein gewisser David Alaba.
Ja.
Der, glaube ich, auch schon ein paar Mal in seinem Leben Linksverteidiger gespielt hat, kann die Rolle ja auch noch übernehmen.
Ja.
Also der Kader der Bayern ist schon frappierend fertig, selbst bei solchen Rückschlägen.
Frappierend fertig ist so lustig, weil wir noch kurz vor Schließung des Transferfensters gesagt haben, Da bin ich ja mal gespannt, wie sie das schließen wollen.
Ja.
Und ob sie sich da nicht verzockt haben und wie konnte der FC Bayern in diese Situation nur hereinkommen. Also das ist schon, wie schnell das Schnee von gestern ist.
Ja.
Ja. Ja, ich freue mich, dass ich da nochmal, dass ich auch nochmal kurz.
Diese Woche kommt sie endlich. Ich habe so lange gewartet, bis er bei Lanz war.
Ja.
Ich habe Lanz abgewartet. Ich habe den Doppelpass abgewartet. Und jetzt am Donnerstag kommt sie, die Zeitlupe zum Leben von Christoph Daum.
Ich freue mich. Das war klar, dass die ganzen Wortspiele, die da ausgelassen wurden in der Promotour zur Autobiografie, dass sie jetzt in der Zeitlupe natürlich endlich
alles
mal,
drin.
Also wirklich alles drin.
Wer die Zeitlupe lesen möchte, das sei nochmal erwähnt an dieser Stelle, geht auf fußballmml.de, hinterlässt seine E-Mail-Adresse und bekommt sie dann postfrisch Freihaus mit einem frankierten
Es haben sich damals viele gewundert, dass ich dann in die Türkei gegangen bin, nach meinem Karrieretief, weil viele meinten, Australien wäre doch viel passender, weil das ist ja Daumen under.
Oh Gott. Leute, ich muss los, ich muss pünktlich weg, ich muss, wobei, die zwei Minuten meine
müssen Folge, wir denn nicht,
also eine ganze
wir,
Stunde dabei gewesen.
Wir jetzt
sonst, ich habe ja gehört, wie du da, als ich weg war, dieses Rumkrakehlen, was da noch kam, dieses, wie so ein Klageweib, wie du hier winselnd saß und also, dass du dir nicht wie Mutter Beimer währenddessen noch ein Ei gebraten hast, ist alles. Mein Freund, ich krieg das schon noch mit, ne? Das weißt du.
Ist das so?
Weiß das.
Lustigerweise haben mich danach viele viele Leute aus dem Verkauf, Sales Manager, Head of Sales und so weiter angerufen und haben gesagt, I feel you.
Richtig,
so geht's uns natürlich. So geht's uns auch jeden gottverdammten Tag.
Du bist doch wie Lou Pearlman, der Manager von NSYNC und Backstreet Boys, der uns wie so eine billige 3-Dollar-Nutte an alles und jedes verhökert. Und wir müssen dann doch für dich tanzen.
Apropos.
Wir sind doch hier die armen Schweine.
Apropos, was macht ihr am Mittwoch um 20 Uhr?
Ja, toll.
TikTok?
Ja.
Sind wir wieder da?
Ja, wir sind wieder da.
Dann werden wir natürlich auch über die Bayern reden können, auf jeden Fall.
TikTok,
ey. Live bei TikTok.
Fast 60.
20 bis 20:30.
Ja.
Gut, dass wir das im Off abgesprochen haben mit Mittwoch.
Haben wir?
Ja, haben wir nicht. Aber... Hallo.
Hab ich
gefragt. Frag mal zu zweit TikTok.
Ja, kein Problem. Endlich mal zu zweit. Hast du Lust, Micky? Machen wir zu zweit TikTok?
Von mir aus, ich weiß mal nicht, ich muss da muss ich ja mal was lesen vor. Wenn Lukas.
Wir verbleiben mal so, vielleicht am Mittwoch TikTok. Wir halten das mal in der Schwebe, mehr davon auf Social.
Ey, Lukas, du darfst da nicht fehlen, weil wenn ich da sitze, ich muss dann echt vorher was lesen. Das geht nicht.
Du musst mal sagen, die Rollen sind ja klar verteilt. Übrigens, deswegen darf Mike Nöcker sich auch bei seinen ganzen Tiraden kein Ei braten, weil das ist deine Rolle.
Ja,
das
ist richtig.
So, und deswegen ist meine Rolle im letzten TikTok war ja eigentlich die du sonst hast, dass die Technik nicht so richtig funktioniert.
Stimmt,
aber dich sah man glasklar.
Ja.
Also es ist alles wirklich auf dem Kopf. Es steht alles auf dem Kopf.
Ja.
Das ist nicht mehr mein. Das ist nicht
ich habe ja aus dem Ende. Ich habe ja aus dem Kinderzimmer meiner Tochter gesendet und das ist ja für TikTok ja nur auch wirklich mehr als das passende, der passende absolut, Rahmen.
Du hast dich zielgruppengerecht.
Absolut richtig.
Also für alle Champions League TikTok App runterladen und dann Fußball MML gucken.
Ganz
dort
genau
sind wir live,
so
20 Uhr.
Gebe ich aus. Ich werde dann in Köln.
Echt?
Aus dem Savoy Hotel, also wenn es einen geschmacklosen Hintergrund gibt, dann bin ich gerade in meiner Suite, wollte ich Zimmer sagen. Muss man sich mal vorstellen. Also verrückt, ich war nicht aus meiner Suite. Was fummelt sie hier rum?
Ich wollte das Mikrofon ein bisschen in deine Richtung halten, damit man noch was hört, während du hier von deiner Suite redest.
Ungelenke Gegrabbel da, ne? Ist ja unfassbar.
Tschüss Lukas, tschüss.
Tschüss.
Ich wollte jetzt noch darüber reden, dass wir in Europa vielleicht noch mal über die Verteilung der TV-Gelder reden müssen,
mach das Fass noch mal auf.
Ja.
Tschüss. Dann machen wir es doch einfach so diesmal. Haben wir lange nicht gemacht. Wir verweisen auf die nächste Sendung. Dort werden wir intensiv über das Spiegel-Interview von Benedikt Höwedes sprechen. Wir werden auch über Union Berlin sprechen müssen.
Dann geht jetzt beide ins Bett.
So, jetzt sag nochmal, was machen wir in der nächsten Sendung?
Also, wir werden endlich über das, natürlich werden wir endlich die Manuel Baum-Tabelle uns angucken. Wir werden das Interview mit Benedikt Höwedes im Spiegel besprechen von vor 3 Monaten. Und wir werden natürlich dann auch über Union Berlin und die Zuschauer im Stadion sprechen und sonstige Konzepte in Ost-Berlin. Und dann ist doch schön. Das ist der Teaser für eine Sendung, die es nie geben wird. Rahmt euch den ein. Das ist die blaue Mauritius der Teaser.
Und wenn wir schon mal dabei sind, ganz kurz noch der Hinweis, wer Lust hat, heute Abend um 22 Uhr bei Sport1, We Need to Talk, das interaktive Sport-Talk-Format, das neue, mit einem sehr sympathischen Moderator, aber vor allen Dingen auch mit tollen Gästen. Zum einen ist David Nienhaus, @Ruhrpoet, da und zum anderen Jan-Henrik Kruschetzki, weil er nämlich in der Taskforce Zukunft Fußball ist. Er ist quasi unser Mann, der entscheiden darf und mitreden darf, wie der Fußball der Zukunft aussehen kann. Wer eine Idee hat, wer Lust hat, schaltet einfach ein und bringt seine Ideen mit rein. Dann nimmt Jan das mit und trägt das in der Taskforce vor. Habe ich mir so vorgestellt. Weiß er noch nichts von, aber ich finde, das macht er so. Und ansonsten?
Der Jan-Henrik.
Dir eine schöne Woche. Und euch ja, natürlich auch.
Ich freue mich. Viel Spaß.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.